Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Realitätsabgleich, dem Laber-Podcast mit Tobi Bayer und Holger Klein. Hallo Tobi.
Dem Rekord-Holger Klein.
Rekord-Holger Klein?
Ich habe doch eben auf Rekord
gerissen. Achso, ich dachte, ich hätte immer wieder irgendeinen Rekord gerissen.
Nee.
Also irgendwie so ein Negativ-Rekord.
Nee, warum das denn? Moin, Holgi.
Moin. Ich habe mir den nochmal angeguckt. Kennst du Masud Bumgard?
Nee, sagt mir gar nicht.
Das ist so ein TikTok-Celebrity.
Jetzt weiß ich auch, warum es mir nichts sagt.
Gibt es auch auf Instagram. Der macht diese Reels, postet er auf Instagram. Ja. Eigentlich ist es so ein Stand-Up-Comedian oder ein Comedian. Und der spielt so ein, ich komme drauf, weil ich ihn gerade eben nochmal geguckt habe. Der spielt so ein, so ein Life-Coach-Guru. Weißt du, so ein, diese indischen, why worry when you can not do nothing about it? Weißt du, so, und der Typ immer, sitzt halt immer irgendwo in der Natur. Im Hintergrund läuft so Sitar-Musik, so ploing, ploing, ploing. Und der sitzt so, fuck your boss. Fuck your job. Your boss does not like you. Go home. Quit your job. Das ist wirklich, der Typ ist richtig, richtig geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also, if you have a bad day, go home. Go to bed.
Vielleicht sollte der
tomorrow
mal
was über Brazzo machen.
Bitte, was? Was über Brazzo. Ich habe jetzt gerade wieder Mensch korrekt gehört, methodisch inkorrekt.
Brazzo.
Und Brazzo macht gerade wieder eine Deutschland-Tour. Echt? Das ist der mit dem heilenden Blick. Der füllt Hallen mit Leuten, die glauben, wenn Brazzo sie anguckt. Also der geht auf die Bühne und macht nichts, der guckt halt
nur.
Der
gebende Blick ist es übrigens, nicht der heilende Blick.
Ach so. Ja. Stimmt, wenn der heilender Blick sagen würde, wäre er wahrscheinlich wieder angreifbar.
Unglaublich. Nennt er sich eigentlich selber Brazzo oder nennen wir ihn nur Brazzo?
Heißt so.
Und nein, es könnte aber auch sein, dass er sich Braco nennt.
Ne? Braco. Ach so, das ist keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Da musst du Nikolas und Reini fragen. Schöne Grüße.
Brazzo. Aber Brazzo passt du Brazzo. Aber Masud Bumgard musst du dir mal geben. Ich weiß, warum habe ich nicht ein paar Audios rausgeschnitten?
Hätte man, ja, mach mal einen Link in die Shownotes.
Hätte man wirklich mal einen Braco. Josip Grbavac heißt der eigentlich. Known as
der Gebände.
Tatsächlich, Croatian Pronunciation Brazzo.
Sehr schön.
The Gazer.
Oh Gott. Leute, geht nicht zu Brazzo, werft euer Geld lieber in den Gulli, das macht wenigstens ein nettes Geräusch. Nee, geht
zu Bumgard, der hat auch gerade ein paar Termine. Wo ist er denn? Wo ist er denn hier? In Berlin.
Achso, der macht auch Live-Shows, okay.
Ja, der tritt auch auf. Warte mal, ich glaube so ein Berlin, 21. Oktober ist er in Berlin, ansonsten ist er viel in Großbritannien, Madrid, Krakau, Kopenhagen.
Wann veröffentlichst du die Episode?
Heute Abend oder morgen, also ja klar, vor Freitag.
Weil wir fahren am Wochenende nach Berlin.
Berlin.
Aus einem Anlass.
Nach Berlin.
Genau. Und am Freitagabend, also eigentlich wollen wir am Samstag fahren. Ja. Wir haben aber gedacht, so, warum fahren wir nicht schon am Freitag und machen zwei Nächte Berlin? Das ist irgendwie entspannter. Auch mit der Fahrt und so. Und Freitagabend ist ein Pink Turns Blue Konzert in Berlin.
Ein was?
Pink Turns Blue. Das ist eine Dark Wave Schraddelband aus den 80ern, 90ern. Die habe ich früher sehr, sehr gern gehört. So Depri, Dark, Wave mit Gitarren magst du nicht. Aber sind auch Keyboards dabei, vielleicht magst du es doch. So, und sehr, sehr geile Stimme und hätte ich gerne gesehen. Die sind auch am 6. Oktober in Hamburg, aber da kann ich nicht. Und Freitag in Berlin wäre cool. Also ist leider ausverkauft, falls aber jemand Karten hat und sie loswerden will und krank
ist. In Berlin ist immer so viel los, dass du immer vor der Halle noch Leute findest, die Karten verchecken.
Okay.
Ich habe beschlossen, dass ich jetzt doch mal Masud Bumgard spiele, weil es ist einfach zu geil. Warte mal hier, ich mache das jetzt mal hier als schlechter Einspieler, Achtung.
Over the air, analog bitch.
Why does it not work?
At work. If you are feeling underappreciated at work or in life, it is you. You are the problem. You are the problem because you are doing too much. When you do a lot, you are expecting appreciation. And when you don't get the appreciation, you are disappointed. But when you do nothing, you give no fucks about appreciation. So do less. But always know that if possible, it is much better for you to do fuck all. If you are feeling under...
It is much better for you to do fuck all. Ich habe keine Ahnung, aber wisst ihr, mal gucken, ich weiß nicht, wo der herkommt. Masud Bungard. Ich weiß nicht, eventuell ist es Cultural Appreciation, aber da scheiße ich drauf, weil der ist echt lustig. Keine Ahnung.
Ja, na gut. Ich war am Wochenende auf der Fotopia.
Fotopia, Kameramesse, ja. Aber mit Blick in die Zukunft.
Genau, Fotografiemesse, hat eigentlich nicht viel mit Utopia zu tun. Das soll so sich als Nachfolgerin der Fotokina etablieren. Fotokina ist ja gestorben.
Ach.
Und Fotokina gibt's nicht mehr.
Ach Gott. Schön, habe ich lange nichts drüber gehört.
Ewig nicht mehr.
Aber IAA gibt's auch noch und das ist ja noch absurder.
Das ist diese Autoausstellung, die jetzt aber Mobility heißt, ne? Wo es trotzdem nur Verbrennerautos gibt. Egal.
Nee, wo es deutsche Verbrennerautos gibt und alle stehen bei den chinesischen Elektrokarren, die irgendwie insgesamt cooler aussehen, besser sind und ja. Naja.
Nee, Fotopia war jetzt zum dritten Mal, ist jetzt jedes Jahr in Hamburg offenbar. Zwei Messehallen voll. Und also nicht zu groß, du musst nicht irgendwie weite Strecken laufen. Die großen Kamerahersteller sind da, Nikon hat die ZF da gehabt. Geiles Teil. Die haben am Mittwoch announced, wir werden eine neue Kamera haben. Und am Donnerstag war ich auf der Fotopia und hatte sie in der Hand. Also haben sie sehr gut geheim gehalten. Ich habe kein Gericht gehört. Das war irgendwie eine geile Überraschung. Und die sieht aus wie eine Fuji. Die hat oben lauter so Einstellregler drauf. Es ist sehr auf Fotografie getrimmt und wenig auf modern und, ne, also nicht Display, sondern
sag nochmal, wie heißt die?
Nikon ZF.
Nikon ZF, und, Zahnradfabrik Friedrichshafen, baut jetzt Kameras.
Ja, so, und die sieht halt aus wie so, also wie gesagt, Fuji macht ja auch ganz viel,
ja,
so Rädchen obendrauf.
Oh, genau. In Orange gibt's die,
Ja, aber nicht in Silber, ich hätte sie ja in Silber genommen.
Nee, Orange ist die Farbe der Götter.
Ich weiß, ich liebe ja Orange, mein Fahrrad ist ja auch Orange und alles ist Orange bei mir, aber diese Kamera in Orange, nee.
Aber wahrscheinlich kostet sie jetzt wieder so ein völlig absurdes Vermögen, ne?
Ja, ist eine Vollformatkamera, also ist die neueste Technik drin, angeblich nochmal wieder ein besserer Autofokus als die Z9, aber ich habe jetzt gerade die Z8 gekauft.
Ab 2499 Euro, alter Vater.
Kaufen brauche ich den nicht, nein, ich habe da kein Gas entwickelt, aber ich finde sie halt hübsch.
Ja, absolut. Ist die denn so viel besser, dass es sich lohnt oder lohnen würde, so viel Kohle auf den Kopf zu hauen?
Kommt drauf an, was du hast.
Naja gut, ja, für mich sowieso nicht. Ich hätte gerne das neue iPhone 15 Pro Max und dann würde ich alle anderen Kameras, die ich habe, abgeben und verkaufen und verschenken.
Nee, würdest du nicht.
Doch, würde ich.
Weil es eine 120mm Linse hat.
Ja, weil es einfach alles Mögliche an Linsen hat, was ich fein finde. Ich habe ja jetzt schon das. Es ist ja jetzt schon so, dass ich praktisch nichts mehr mit meinen digitalen Maschinen mache.
Es hat halt nur trotzdem keinen besseren Sensor. Also ich habe ein iPhone 15 Pro.
Echt?
Ja.
Jetzt schon?
Ja, über die Firma. Wir bestellen immer sofort, wenn es announced wird.
Und dann wahrscheinlich kriegst du es auch noch billiger. Kannst du da nicht mal was drehen?
Nicht, also es gehört der Firma. Also ich habe das halt nicht privat, sondern ich habe halt für die Firma, wir entwickeln ja Software für dieses Gerät. Also brauchen wir auch immer die neuesten Geräte. Also nicht jedes Jahr und nicht jeder bei uns. So, aber wir rotieren da mal so durch. So, und das, ja, die Kamera ist toll, wie halt so eine Handykamera sein kann. Aber es ist halt nicht zu vergleichen mit auch nur einer APS-C-Kamera oder so. Weil der Sensor halt deutlich kleiner ist und die schmeißen halt so viel Computational Photography drauf, schon irgendwie im Gerät, dass du, wenn du reinzoomst, sieht's kacke aus. Wenn du das noch, also ich bin da kein, also für Schnappschussfotografie draußen viel Licht, Landschaft, kein Problem. So. Aber schon, wenn du ein Porträt machst, diese ganze Magic, die sie darauf packen, das ist irgendwie nicht toll.
Ja, für mich reicht's, habe ich festgestellt. Also ich habe ja ein 12 Pro Max und meine anderen Kameras stehen nur rum. Und die, also stehen halt rum. Also eine habe ich schon verkauft, die Sony Alpha. Jetzt habe ich halt noch diese Fuji X100. Und die steht halt rum. Und neulich wollte ich sie mal benutzen, war der Akku alle. Spontan benutzen, weil ich irgendwie morgens um 5 aus dem Bett gefallen war. Und Venus am Himmel derart hell war, dass ich das gerne irgendwie eingefangen hätte. Und das geht mit meinem iPhone nicht. Oder ging, also vielleicht geht's auch.
Ich fand das wirklich gar nicht so schlecht. Benutzt. Du hast ja einen komischen.
Stimmt.
Vaso, Glas.
Glas.
Viro, irgendwas Post gemacht.
Glas, das ist.
Du bist
das,
auf Glas.
Okay. Ich bin auf Glas und finde das ganz toll da.
Aha.
Du findest das nicht schlecht, das Bild? Dann packe ich das nochmal in die Shownotes.
Also, es hat doch eine hübsche Anmut. Also,
ja, aber.
Weiß ich nicht. Der Himmel ist doch nett.
Warum denn? Ja, aber ich wollte nicht den Himmel fotografieren, sondern den scheiß Planeten.
Naja, was hast du erwartet, dass man die Sichel erkennt?
Die Venus-Sichel, genau.
Ja, wieso?
Hat die Erde keine Sichel? Stimmt, die muss ja eine Sichel haben. Ist ja die Erde dazwischen.
Ja, klar.
Naja.
Nee, die Venus hat Phasen, genau wie der Mond.
Mhm.
Und das sieht sehr hübsch aus. Im Teleskop kann man das sehr gut erkennen.
Ist denn auf so einer Fotomesse, passiert da noch groß was? Außer, dass sie dann solche Kameras dann nochmal vorstellen, die aber auch letztlich, ja, weiß ich nicht, so auch übers Internet hätten vorstellen können?
Also erstmal machst du einen Unterschied, ob du die Kamera in der Hand hast oder im Internet anschaust. Ne? Aber das kannst du natürlich zur Not auch im Laden klären. So, was aber auf der Messe ist, da sind halt einfach alle. Ne? Also interessanterweise hatten wir dieses Jahr keinen Stand. Wir hatten letztes Jahr einen. Und dann hat man da so Experten sitzen, die dann irgendwie Leitungsfragen beantworten. Und das haben aber auch dann alle anderen. Da sind dann halt, also es ist viel mit so Containern, so Schifffahrt-Containern aufgebaut. Und dann hat man halt so einen Container, wo dann irgendwie eine Bühne drin aufgebaut ist und Licht, und dann kannst du da halt fotografieren, so, und kannst den Blitz ausprobieren oder kannst irgendwie dir erklären lassen, wie du jetzt bei diesem Licht die Kamera richtig einstellst und so. Sowas gibt's halt alles. Das ist halt schwer im Internet und auch schwer im Laden. So, und du kannst halt mit vielen Menschen sprechen. Also an jedem Stand sind Experten, die du was fragen kannst. Viele Aussteller haben dann eben auch noch weitere Experten. Also wir hatten dann auch irgendwie mehrere tolle Fotografen bei uns am Stand letztes Jahr, die dann irgendwie Sachen erklärt haben. So Masterclass-Geschichten, und es gibt auch einen Konferenzteil mit Vorträgen und Panels und so. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich wollte gerade Richtung Drucken gucken, also Papier. Also auf was für Papier will ich eigentlich Fotos ausdrucken?
Hier, brauchst du einen Scanner, fällt mir da gerade ein. Ich habe so einen Fotoscanner von Epson, der steht auch nur rum, brauche ich nicht. Also falls jemand so einen Fotoscanner für kleines Geld haben will. Ich habe
Kickstarter schon wieder ein neues Ding gekauft, womit man irgendwie negative einscannen kann. Ich habe es noch nicht benutzt.
Ich habe einen Scanner, der heißt für alle, wie heißt denn der? V600 Foto. Also ich verkaufe ein V600 Foto. Ist ja überhaupt noch was wert? Warte mal gucken.
Bestimmt.
Meinst du?
300 Mark. Entschuldigung. Nee, so, es gab einen großen Stand von Hanemühle.
Der kostet also 350 Euro, wenn man den so kauft.
Ja. Großer Fotopapierhersteller. Und Ilford hatte auch irgendwie Fotopapiere da. Unter anderem so Washi-Papier. Das sieht dann so aus wie so ein Püttenpapier. Ja, Washi ist ja dieses Japanische, und das ist dann so fransig an den Seiten. Mega hübsch. So, und dann war ich da bei Hanemühle, und dann fragten sie, ja, womit drucken sie denn? Ich so, ich habe so einen alten Laserdrucker hier, aber damit wollte ich eigentlich nicht Fotos, also damit kann ich nicht Fotos drucken. Ja, und ich so, ich will auch eigentlich keinen Fotodrucker, ich will das irgendwie eigentlich drucken lassen. Ja, dann müssen sie da rüber gehen zu Whitewall. So, und Whitewall ist ein großer Druckprovider sozusagen, und die haben halt alles mögliche an Papieren, die sie bedrucken, und hier mit das und das. Und das ist halt geil, auf der Messe dann da zu stehen und sich die Ergebnisse anzugucken. Da siehst du halt, wie ein Foto aufgedruckt auf so ein Metall oder auf eine Leinwand, oder wie das alles aussieht. Und ich fand das schon ganz
geil. Im Idealfall aussieht wahrscheinlich auch, ne? Weil so geil, wie die das machen, kriegt man das dann am Ende selber zwar nicht hin, aber.
Ah, die machen das ja für dich. Du musst ja nur das Foto.
Also, ach so, jetzt verstehe ich.
Ja. Du schickst dann ein JPEG hin.
Ja.
Und,
wie heißen die?
Whitewall.
White.
Naja, das ist halt so wie Cewe in besser. So, wahrscheinlich. Okay. Vielleicht ist das sogar deren Claim. Wie Cewe, aber in gut.
Bestes,
aber Cewe ist ja auch schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Genau. Die habe ich da gesehen, und da kriegt man so Samples mit nach Hause und kann dann gucken, wie sich die Papiere anfühlen oder wie das so, ob das spiegelt und so, ob man jetzt glänzend haben will oder seidenmatt. Und, ja, nee, das fand ich ganz gut. Es gibt eine große Analogecke, Chromeland, also Chrome, glaube ich, oder KHR, also Chrome ist so ein Analog-Fotoladen in Hamburg, und die machen dann immer dieses große Chromeland, wo dann ganz viele Analog-Aussteller auf der Fotopia sind, das war das letzte Jahr auch schon, und da habe ich die Jungs von Silbersalz getroffen, mit denen ich auch schon mal Kontakt hatte, die machen ja diesen Film sozusagen und entwickeln den auch und haben einen mega geilen Scanner dafür gebaut.
Ach so, also 16 mm oder was? Film?
Nee, Silbersalz, wie heißt denn dieses Filmmaterial, wo drauf irgendwie früher Kinofilme Celluloid. Gemacht worden sind?
Ich weiß nicht.
Ich komme gerade nicht drauf. Guck mal bei denen auf der Webseite Silbersalz 35. Ist halt so ein All-in-One-Paket. Du kaufst halt Film, da ist dann die Entwicklung gleich mit drin und die haben halt einen speziellen Entwicklungsprozess dann noch dazu.
True Cinefilm.
Cinefilm, das meinte ich.
Ach so.
Ja. So, und ich fand's ganz gut. Vor allem halt irgendwie Leute treffen. Ich habe den Thomas B. Jones getroffen.
Silbersalz sucht Leute.
Wusste ich nicht, haben sie gar nicht gesagt.
Projektbetreuer, Lab Operator.
Okay.
Und Daniel Düsentrieb.
Erfinder.
Du hast ein starkes und fundiertes Erfinder. Technisches Interesse.
Hey, ich bin Erfinder, ich kann mich da bewerben. Thomas B. Jones vom Fotologen-Podcast. Also ein Podcaster war natürlich auch da, den er mit Falk Frasser zusammen macht. Falk habe ich leider verpasst. Aber ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Leute treffen ist halt cool auf der Fotopia. Ja.
Ja, wenn es irgendwas gäbe, was mich interessiert, würde ich vielleicht mich auch freuen, auf eine passende Messe zu gehen. Aber ich bin da ja doch irgendwie, ich bin ja so desinteressiert.
Wenn Fotografie dich nicht mehr interessiert, dann brauchst du nicht.
Ja, na, das hat mich irgendwie, ich neige ja dann zu so einem ADHS-Hyperfokus. Und weil ich ADHS habe, wie ich jetzt weiß. Und genauso schnell, wie ich diesen Hyperfokus aufbaue oder wie ich in diesen Hyperfokus falle, falle ich da auch wieder raus.
Dann ist wieder weg.
Und dann ist es halt wieder weg. Und darum diese Sache mit dem iPhone, dass ich sage, das ist im Grunde, und wenn ich sage, 95% meiner Fotografiebedürfnisse kann ich mit dem iPhone lösen, dann ist das noch gelogen, weil es wahrscheinlich mehr als 99% sind.
Ja, aber wenn du glaubst, dass du das mit dem iPhone 15 Pro Max kannst, dann kannst du es definitiv auch mit dem iPhone 12 Pro Max. Weil das hat auch schon so eine gute Kamera. Das hat zwar kein mit irgendwelchen Spiegelsystemen verbessertes 120 mm Objektiv.
Technisch aber ist das schon abgefahren, oder?
Das ist eh Spückenkram. Ach, ich habe es jetzt noch, also ich habe wie gesagt kein Pro Max. Mhm. Kollegen haben das. Am Ende kommt da der gleiche Pixelbrei Scheiß aus wie die an. Also was heißt Scheiß? Ist aber nicht zu vergleichen. Ich habe mir jetzt gerade die Z8 gekauft und ja, das ist wahnsinnig viel Geld. Kostet so viel wie drei iPhone 15 Pro Max. Die ist halt richtig teuer. Aber da mit so einer schönen Z-Linse dran, ich habe da dran einen Spaß. Das glaubst du gar nicht.
Du gehst damit raus. Du hast auch einen anderen Anspruch daran, genau.
Ja.
Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Ich kann ja einfach die Fuji hier mal stehen lassen. Vielleicht passiert ja irgendwie in der nächsten Zeit noch was. Ja,
sich. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder.
Genau.
So, und was mir noch Spaß gemacht hat auf der Fotopia, war mit den Fotografen, die ich dort getroffen habe, oder überhaupt mit den Leuten über HDR zu sprechen. Das ist ein Thema, das hatten wir hier auch schon mal. Weil die dann auch alle dachten so, naja,
Clown-Kotze,
Sonnenuntergang mit Clown-Kotze-Farben, was soll denn daran neu sein? Und dann habe ich denen halt erklärt, was wir da gerade machen. Das ist ja auch gar kein Geheimnis, dass das kommt, weil in ACR, also Adobe Camera Raw, ist das ja schon in der Beta. Und die Blogartikel dazu haben wir auch schon alle raus. Und die haben alle große Augen gemacht. Ich habe denen das auch gezeigt auf meinem Telefon, wie das dann aussieht. Das fand ich ganz lustig. So.
Ist ja auch ganz schön, die denken sich dann wahrscheinlich, oh, da kommt jetzt wieder so ein Amateur und labert Scheiße und so, guck mal hier.
Sieh, was auf meinem Telefon ist. Darf ich dir nicht zeigen, aber ich zeig's dir.
Echt, so hast du das verkauft? Das ist cool.
Naja, klar. Also,
das ist ein Betriebsgeheimnis, aber komm.
Ihr müsst mir versprechen, dass ihr es nicht erzählt. Ah. Wahrscheinlich darf ich nicht mal hier in diesem Podcast erzählen, es ist ja kein Geheimnis.
Soll ich es komplett auspiepen?
Dann nein.
Diskutieren sie hinterher wieder alles. Was war das jetzt? Zensur. Piep. Machen die da jetzt auch schon Zensur?
Nein.
Ich war im Urlaub. Also im Urlaub. Workation nennt man das, ja?
Travelcation?
Travelcation kann man das auch, aber Workation ist irgendwie...
Also Travelcation ist ja Quatsch. Reiseurlaub.
Stimmt doch. Das ist gut, genau. Er hat gekämpft. Für seine Travelcation hat er gekämpft und gefightet. Genau. Nee, wir versuchen ja und haben es tatsächlich die letzten 3 Jahre geschafft, seit wir den Bus haben, im Herbst immer noch mal eine Woche wegzufahren und irgendwie, man schafft sich ja so seine eigenen Traditionen. Irgendwie fahren wir immer wieder auf denselben Campingplatz am Gardasee.
Ja, sehr schön.
Und ja, und haben halt Arbeit mitgenommen. Also ja, darum war es jetzt nicht komplett Urlaub, aber war sehr schön, war beeindruckend. Da war ein Wetter wie hier bei uns im Hochsommer.
Mhm.
Mitte September. Das war echt ein bisschen irritierend.
Ja, das war ja hier auch.
Ja, aber nicht also, so krass.
Hier war ja auch ein Wetter, so wie früher der Hochsommer
ja,
war.
Ja, stimmt. Ja. Aber da waren es halt wirklich so 28, 30 Grad.
Wow.
80% Scheiße. Luftfeuchtigkeit. Also wirklich richtig schwül. Und ich hatte halt gepackt für so den normalen Herbsturlaub eine kurze Hose zur Sicherheit. Ein paar T-Shirts. Zwischendurch mussten wir dann waschen, weil wir die ganzen Klamotten so durchgeschwitzt hatten. Wie blöde.
Ja.
Ja, aber war wieder schön. Ja.
Kinder dabei oder?
Nee, ja, alleine, Schule zu zweit, ja. Genau. Kinder nicht dabei, Hund nicht dabei.
Mhm.
Ja. Ja, und schon den ganzen Tag nur spazieren gegangen und also im Grunde. Also
der Campingplatz, ich vermisse den Gardasee so.
Der Campingplatz ist halt oberhalb des Gardasees, also nicht unten am Wasser oder so, sondern man muss was laufen und das sind so ziemlich genau 5000 Schritte.
Mhm.
Bis runter zu unserem Stammcafé. Das ist immer morgens irgendwie langsam in den Tag reingegruft, dann mittags runtergelaufen. Unser Stammcafé haben uns mit Alkohol Spritz volllaufen lassen. Sind dann irgendwie nochmal 10 Minuten.
Und dann arbeiten, ja.
Nochmal 10 Minuten weiter gewankt.
Das nennt ihr dann arbeiten.
Zur guten Pizzeria, haben dann gegessen, noch ein bisschen rumgelungert und dann wieder hochgelatscht den Berg und hast dann irgendwie deine Pizza schon wieder abtrainiert durch die Lauferei. Das war echt ganz nett. Könnte ich eigentlich immer haben. Und das Beste ist, dass die mittlerweile, die haben aufgerüstet, die haben da mittlerweile auf dem Campingplatz so gutes Internet. Also wir hatten fürchterliche Gewitter zwischendurch. Internet stabil, einfach weitergelaufen.
Cool.
Mach das mal in Deutschland nach. Also sie haben so gutes Internet, dass theoretisch könnte ich meinen kompletten Lebensmittelpunkt dahin verlagern. Habe ich auch wieder gedacht und war ein wenig sentimental. Ja, naja.
Ach, das denke ich aber eigentlich immer, wenn ich im Urlaub bin. Also egal, wo ich im Urlaub bin, ich denke dann häufig so, hier könnte man auch leben.
Nee, das habe ich nicht.
Also in Paris habe ich das nicht gedacht, aber in Amsterdam denke ich das regelmäßig. Hm. In Irland denke ich das regelmäßig. In Schottland habe ich das auch gedacht. In Italien am Gardasee, wir waren ja nicht direkt am Gardasee, sondern im Valpolicella.
Mhm.
Und da habe ich sofort gedacht, natürlich kann ich hier leben. Natürlich will ich hier leben.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht überall. Also zum Beispiel, als wir in Südfrankreich waren, letztes Jahr.
In Wien habe ich das gedacht.
Ja gut, in Wien will man noch leben. Also ja. Das ist ja die Stadt, in die man will, wenn man kann.
Guck mal, in Berlin habe ich es übrigens nicht gedacht.
Ja, zu Recht.
Das ist doch da.
Ja, nee, ich verstehe auch nicht, warum hier immer noch Leute hinkommen. Ich raff das wirklich nicht. Weil es ist ja noch nicht mal mehr billig. Ne? Ja, es ist alles irgendwie frei und tralala, aber es ist halt teuer geworden. Und den teuer kann ich ja überall anders auch haben. Da muss ich nicht nach Berlin. Da würde ich lieber nach Bukarest gehen, da kostet alles nur die Hälfte.
Ich habe es ja sogar an Koblenz gedacht, wo meine Tochter jetzt wohnt.
Nee.
Ist natürlich Kleinstadt so im Vergleich zu Hamburg. aber auch total nett. Also es ist halt landschaftlich sehr interessant.
Ja, aber nichts für mich. Wo wir waren da im Ortskern, also mittelalterliches Städtchen, Malcesine heißt der Ort, ist irgendwie eins der Haupttouristenziele da, wohnen 3000 Leute, aber ist immer voll. Da war mitten in der Stadt ein Haus zu verkaufen, irgendwie so 50 Jahre altes Ding. Keine Fotos von innen, wo ich schon gedacht habe, stand auch irgendwie so verklausuliert dabei, also hier kann man sich schön was draus basteln, dann wenn man es gekauft hat. Auch 150.000 Euro, dachte ich auch, naja, vielleicht doch nicht. Vor allen Dingen, wenn es im Hochsommer ist, ist es ja nochmal 10 Grad heißer da wirst du ja verrückt.
Ein Haus in Malcesini für 150.000 Euro?
Direkt neben unserem Stammcafé. Eigentlich ideal. Ja.
Und wie viel Zimmer? Also
weiß ich nicht mehr, ich glaube 4 Zimmer oder sowas.
Wow.
Ja, aber das willst du nicht. Das ist nicht, du bist mitten in der Stadt, was ganz nett ist, wenn die Touristen weg sind. Aber
Vor allem sind wir da ja nie. Also es lohnt sich ja nicht, da ein Haus zu kaufen und dann da alle 2 Jahre mal hinzufahren.
Ja, nee, da zieht man dann hin um und wohnt dann da und guckt halt, dass man seine Jobs von da aus macht, weil die haben ja auch Post und alles und Internet gibt es da ja auch in Italien. Aber du bist halt mitten in dieser Stadt und da ist es immer voller Touristen. Also es ist irgendwie von Mai bis Oktober hast du da, glaube ich, wenig Freude, weil immer, wenn du rausgehst, stehen Leute rum.
Sag mal, du hast doch auch in letzter Zeit immer mehr Zeit bei Ärzten verbracht.
Willkommen in der demütigenden Welt der Geronten, ja.
Genau, so, wäre, also wenn du überlegst, du könntest dort wohnen, also vielleicht nicht in diesem Haus, aber halt am Gardasee, wäre das ein Faktor für dich?
Ja,
also
absolut.
Also ärztliche Versorgung?
Absolut, absolut.
Und wie würdest du dich dort fühlen? Also hättest du das Gefühl, du hättest dort genügend ärztliche Versorgung? Oder würdest du dann für Krankenhaus und sowas alles irgendwie immer eine Reise nach Deutschland einplanen?
Das, ich kann nicht beurteilen, wie gut die ärztliche Versorgung dann letztlich ist in Italien. Insbesondere die Krankheiten, die man kriegt, wenn man älter wird, das sind ja auch Krankheiten, wo du dann auch öfter mal einen Spezialisten für brauchst. Das ist, auf jeden Fall ist das für mich eine Überlegung. Also ich will ja nicht in Berlin bleiben. Ich möchte nicht in Berlin alt werden. Wahrscheinlich werde ich genau deswegen in Berlin alt werden. Aber ich fände es schon ganz schön, irgendwie nochmal rauszuziehen irgendwo hin. Und das ist tatsächlich einer der Hauptfaktoren, dass ich mich jedes Mal frage, wie ist hier die medizinische Versorgung? Wie weit ist es bis zur nächsten Klinik, wenn mal irgendwie was ist? Solche Sachen halt. Klar, so ein Urologen, für den du eine Stunde fahren musst, das geht ja immer noch, wenn es nichts Akutes ist. Aber auf jeden Fall. Aber ob das in Italien funktionieren würde, ich vermute mal ja. Die sterben da jetzt auch nicht, wie die fliegen, ne?
Ich weiß nicht, wie die mittlere Lebenserwartung von Italien ist, aber also ist ja immerhin ein G7-Land, also so schlimm kann es nicht sein.
Also das ist, denke ich, auch nicht. Also, ja. Nee, aber das ist tatsächlich was, worüber ich nachdenke. Also ich würde, es gibt halt immer mal so Sachen, weiß ich nicht, wir waren ja letztes Jahr eine Woche auf Möhnen, ne, Dänemark, diese Insel.
Ja.
Und das ist natürlich auch völlig, da haben wir auch sofort gesagt, so hier könnten wir uns sofort niederlassen, absolut kein Problem. Und wenn du dann aber guckst, wie weit du unterwegs bist, um bestimmte Fachärzte zu finden, um ein Krankenhaus zu finden und so, dann relativiert sich das ganz, ganz schnell wieder. Weil irgendwann ist es nötig, dass du vielleicht innerhalb von einer Viertelstunde in eine Klinik kommst, ne?
Ja, genau. So, und gerade wenn du dann sehr alt bist und vielleicht nicht mal mehr selber Auto fahren kannst oder magst, also vor allem nicht vom Gardasee bis nach München oder so.
Ja.
Ne, das ist ja auch ein ganz schöner Ritt.
Ja, musst du nicht reichen bis Garmisch-Partenkirchen oder so, da wo die reichen Araber sich halt behandeln lassen. Da kannst du ja versuchen, irgendwie auch aufgenommen zu werden.
Viel Weg sparst du da auch nicht, glaube ich.
Aber selbst das ist, das wäre nicht so mein Problem, weil ich würde dann halt schon denken, okay, wenn ich nicht mehr selber Auto fahren kann, dann kann ich die Kosten für ein eigenes Auto auch in Fahrdienste, Taxi oder sonst was investieren. Ich denke mal,
dass Moment, wenn du das nächste Mal da bist, wobei einer unserer Hörer fährt auch demnächst ins Valpolicella und der will zu dieser Trattoria, die wir dort gefunden hatten. Mhm. Also wir haben ja irgendwo am Hang gewohnt, in irgendeinem kleinen Kaff. So, und da haben wir dann die Empfehlung bekommen, wenn ihr lecker essen gehen wollt, geht zu Nicola, hieß sie. Mhm. So, und das stellte sich dann raus, ist eine ältere Dame gewesen, die war vor 4-5 Jahren schon deutlich über 70, würde ich mal sagen. So, die hat alleine dieses Restaurant geworfen und wir waren dann auch die einzigen Gäste dort. Also wir haben sie irgendwann angetroffen und wir haben dann mit Händen und Füßen vereinbart, dass wir am nächsten Tag um 12 Uhr mittags irgendwie kommen. Eigentlich wollten wir abends, aber nee.
Ist das in dann? Trattoria da Nicola in Sant'Ambrogio di Valpolicella? Sant'Ambrogio.
Genau, so heißt es dort. Aber ich glaube, das ist der Ort heißt nochmal Monte oder so, aber das gehört zu diesem, genau die Adresse ist das.
Vorübergehend geschlossen, sagt Google.
Ja, aber man könnte nochmal rausfinden, einfach hinfahren und gucken, ob man jemanden findet, mit dem man dort sprechen kann, weil das war einfach so ein geiles Erlebnis, da allein in dieser Trattoria zu sitzen, die ältere Dame macht dann irgendwie Spaghetti, Und irgendwie war einfach mega glücklich, dass sie dann Gäste hatte, die irgendwie unkompliziert waren. Dann haben wir ihr noch Trinkgeld gegeben, dann hat sie uns noch die Reste eingepackt.
Doch schön.
Das war total schön, ja. Ich wüsste einfach gern, ob es das noch gibt, ob es die Frau noch gibt, ob die noch lebt. Und deswegen,
Und
wenn du das nächste Mal hinfährst, schau mal nach.
Und warum fahrt ihr da nicht einfach nochmal hin, wenn es da so schön war?
Das ist weit und also für uns, ja, für dich ja
auch. Für uns genauso.
Also. Ja. Ja, also die Urlaube in den letzten Jahren, wir hatten ja sowas, nannte sich irgendwie Corona, so eine Pandemie, da war nicht so viel. Wir sind nicht so doll in Urlaub gefahren. Und dieses Jahr war halt Koblenz irgendwie das Ziel aus gegebenem Anlass und keine Ahnung, ob wir irgendwann mal wieder zum Gardasee kommen. Lust hätte ich schon. Vielleicht auch sogar eher im Herbst als im Sommer.
Ja, das eh. Ja. Weil das ist nachts zwar kühl, aber kann euch ja egal sein, ihr macht ja kein Camping.
Nö. lieber nicht.
Die feinen Herrschaften.
Mhm. Übrigens, Koblenz, wir sind dort, ja. Ich war ja letztens dort und habe meine Tochter besucht und hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber wir haben eine Frau vor uns längs gehen sehen, die hatte eine Tätowierung auf dem Arm. Du hast ja letztens, weiß ich nicht, ich habe letztens Vrindheit gehört, wahrscheinlich von 2021 oder so, wo du dich mit Alexandra über Tätowierung unterhalten habt, ob ihr tätowiert, so, ob ihr das wollt. So, und du würdest ja maximal einen Narr tätowieren, hattest du gesagt?
Ja, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich finde das mittlerweile auch Quatsch.
Ich war mir eigentlich immer sicher, dass ich keine Tätowierung brauche und keine möchte. So, weil, weiß ich nicht, brauche ich nicht, ist nicht meins. Ich habe nichts gegen Tätowierung, also nicht prinzipiell, aber ich hatte da nie so den Anlass. Als Jugendlicher habe ich mal gedacht, vielleicht eine 42 oder irgend so, aber das ist so, nee. Das soll der Quatsch. So, und diese Tätowierung, die ich da auch an dem Unterarm der Frau vor uns gesehen habe, Mareile sah die auch und sagte dann gleich so, oh, guck mal. Und googelte dann gleich und ich so, hä, was denn? Und das ist ein offizielles Symbol für Organspende gewesen. Mhm. Ich dachte zuerst, das wäre das Symbol von einer Band. So sah ein bisschen aus wie Linkin Park, nur halt nicht Linkin Park. So ein Kreis und zwei Halbkreise und irgendwie so eine geometrische Figur. Und das fand ich dann irgendwie ganz geil. Du kannst dir also eine Tätowierung machen. Mhm. Und wenn die Rettungssanitäter das kennen und dann feststellen, ist dope, lohnt nicht mehr. Dann hier zack, ab in die So, und das fand ich ganz cool. So, jetzt habe ich mich schlau gemacht bei einem Tätowierungsstudio. Also es gab wohl auch mal die Aktion, dass man diese Tätowierung kostenlos bekommen könnte. Mhm. Ne? Einfach um Tätowierung, um Organspende zu unterstützen. Das war jetzt bei dem Tattoo-Studio bei uns in der Firma schräg gegenüber, da am Fischmarkt, nicht der Fall. Da sagten sie, da kommen wir nicht mit, also das läuft halt nicht so. Da können wir die Kosten nicht decken. Aber sagt dann auch gleich so, naja, es gibt auch Leute, die verschönern sich das dann noch. Die machen halt nicht einfach nur diese geometrische Figur, sondern machen noch irgendwas drumherum. Irgendwie weitere geometrische Figuren oder ein bisschen farbliche Verschönerung oder irgendwie Ausfransen oder die Linie, die durch die Mitte geht, kann ja auch so ein Pulsschlag sein oder so. Aber das ersetzt gar nicht den Organspendeausweis.
Ja, das toll, ist nur, sehr offen Arsch.
Ja, das ist die Abkürzung quasi, damit sie gar nicht erst gleich überlegen müssen, nur vielleicht ist es ein Organspender, sondern man sieht gleich, der will Organe spenden, du musst dann nur den Organspendeausweis finden und dann geht's irgendwie los. Mhm. Aber das nimmt, hat mir schon so ein bisschen den Impuls genommen. Also ich war drauf und dran, mir so ein Ding stechen zu lassen. Ja. Aber.
Also wenn das wirklich offizielles Ding wäre, wäre ich da sogar auch sehr dafür. Also das würde ich sofort auch machen. Jetzt nicht irgendwo auf den Hals oder so, aber irgendwo
auf weiß ich Stirn.
Nee, aber weiß ich nicht, irgendwo auf den Brustmuskel oder irgendwie sowas, wo es halt der Sani auch findet.
Wo man es schnell findet,
genau. Ja, genau.
Nicht in der Arschritze.
Ja, so.
Da gucken sie nicht als erstes.
Ob es Leute gibt, die in der Arschritze Tattoos haben?
Garantiert.
Und wenn ja, was für Motive?
Oh Gott.
Aim here.
Irgendwas, was Haare hat vielleicht.
Hier nicht wischen.
Oh Gott. Okay, jetzt wird's schlimm.
Do not use Fabric Softener.
Nee, Unterarm vielleicht oder weiß ich nicht. Also. Aber es war halt ein Hingucker und vielleicht ist es auch das schon, ne, dass man, wenn man so eine Tätowierung hat, dann gucken die Leute hin und dann denken schon wieder mehr Leute über Organspende nach. Also vielleicht geht es gar nicht um den Moment, wo dann die Spende notwendig wird, sondern es geht darum, nochmal wieder Aufmerksamkeit für das Thema Organspende zu machen. Ich fand das toll. Also ich finde die Aktion, dass es sowas gibt irgendwie und die Informationen, die finde ich super. Vielleicht gibt es ja Hörer, die sowas schon haben und mal ein Foto in die Kommentare schicken oder so.
Ja, ich habe auch zu diesem, wie heißt das, Opt-Ink heißt das, einfach mal einen Link in die Shownotes gesetzt.
Ah, Opt-in, Opt-Ink.
Okay. Opt-in, Opt-Ink. Was fiel mir gerade ein? Genau, ich muss noch einen Nachtrag machen zur letzten Sendung. Da hatten wir hinten in den Schlagzeilen, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war, siehst du, da ging es aber um Gerichtsverfahren und in den Knast müssen und Strafe zahlen und alles sowas, wo ich dann gesagt habe, das war eigentlich total super, dass man ne, gegen Zahlung einer Auflage dann da rauskommt aus der Zahlungspflicht, und dann macht mich jemand an, ich glaube auf Mastodon war so, ja, das ist Klassenjustiz, was du da machst. Woraufhin ich dann gesagt habe, nee, ist doch keine Klassenjustiz, weil kann ja jeder machen und so. Stellt sich raus, ist tatsächlich Klassenjustiz. Und erklärt, warum das Klassenjustiz ist, wird das sehr, sehr schön in einem Podcast von Katharina Nokun. Denkangebot heißt er. Und die hat gesprochen mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, das darf doch nicht wahr sein. Der schreibt bei der Süddeutschen immer so Justizsachen. Sag mal, glaubst du es? Jetzt, wer ist der denn?
Ich kenne mich mit Journalistennamen nicht so aus.
Ja, nee, der ist aber Jurist, nicht Journalist. Der journalistisch arbeitende Jurist. Jetzt finde ich das auf der Webseite nicht. Das darf doch nicht wahr sein.
Du kannst ja alles rausschneiden.
Gott, das kann ich nicht. Teufel werde ich tun.
Live-Googling.
Das glaube ich ja jetzt nicht. Hier ältere Beiträge. Ist das so lange her? Ich habe die dann aus dem Feed gepopelt. Wenn ich den Namen gleich sage.
Ich bin immer noch bei Google Maps in Malchesine.
Die Webseite funktioniert auch nicht richtig. Dieses dämlichen Player, die da immer nachgeladen werden. Ronen Steinke heißt der.
Habe ich noch nie gehört.
Echt nicht?
Nee.
Also ist halt Jurist, Journalist,
ich lese schreibt auch nicht das so viel
über juristische Themen, vor allen Dingen so Jura-philosophische Themen. Also es ist wirklich ganz cool. Ich schreibe das mal in die Shownotes. Also ja, es ist Klassenjustiz. Es ist Klassenjustiz, dass Leute wie du und ich, also unsere Klasse, sich im Grunde freikaufen kann. Weil für uns, also wir werden überhaupt nicht mit dem Gefängnis bedroht.
Mhm.
So, wenn du aber kein Geld hast, dann ist Gefängnis das Einzige, was dir droht. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, ist, dass man sagt, okay, dann musst du jetzt halt irgendwie Arbeitsstunden leisten oder so. Aber das passiert halt nicht. Sondern die Armen, die werden so von den Knast gesteckt. Die Reichen kriegen zur Auswahl, ob sie nicht vielleicht noch 5.000 Euro bezahlen wollen oder sowas, um dann nicht in den Knast zu gehen. Ja.
Wer hat eigentlich mehr von die Reichen oder der Staat? Also ja, es ist Klassenjustiz, das stimmt. Kann sich nicht jeder leisten.
Wer hat da mehr von, die Reichen oder der Staat? Na, letztendlich der Staat, ne? Weil natürlich die...
spart das Gefängnis?
Nee, nicht
spart das Gefängnis. Kriegt stattdessen Kohle?
Nee, ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. Also klar, das macht was aus, weil jeder Tag im Gefängnis kostet ja auch ein Schweinegeld, den Staat.
Ja.
Ich würde mal vermuten, dass wenn wir Reichen genauso in den Knast gesteckt würden wie die Armen, hier ganz, ganz schnell Revolution wäre. Wie auch immer die aussehen würde, nicht? Also, ne, stell dir mal vor, du fährst genauso in den Knast wie irgendein armer Schlucker, ja, weil du einfach nicht mehr die Option hast, 5.000 Euro abzudrücken, die er vielleicht auch hätte, hat er aber nicht, weil ne, wird ja geguckt, wie ist dein Einkommen und dann werden irgendwie Tagessätze festgelegt und dann wird gesagt, okay, entsprechend der Tagessätze gehst du halt in den Knast, zahlen kannst du es ja sowieso nicht, weil ich kenne ja deine Einkommenssituation. Wenn das mit uns genauso wäre, du kannst das nicht bezahlen, du gehst diese 30 Tage in den Knast. Ja, selbst wenn du 30 Tagessätze 1.000 Euro bezahlen könntest oder sowas, dann würden wir einen Aufstand machen. Und ich glaube, na, also die Armen, die haben ja noch nie einen Aufstand gemacht. Also Revolutionen, Aufstände, alles Mögliche, geht ja nie von den Armen aus. Sondern das ist ja immer die Mittelschicht vor allen Dingen, die um ihren Absturz fürchtet. So, und wenn du jetzt auf einmal nach unten hin gleichgestellt wirst. Ja? Du bist dann genauso wie der Penner da hinten. Was unterscheidet mich denn eigentlich von dem? Ja, im Knast unterscheidet dich nichts von dem. Da würden wir zumindest in diesem Justizsystem wahrscheinlich eine Revolution sehen.
Und solltest du dafür sorgen,
weil dass du in deiner
Arschritze kein anstößiges Tattoo
ist. Genau. Du kannst ja schlecht hingehen, wenn du dann diese Verhältnisse hättest. Also ne, alle gehen in den Knast, man kann sich nicht rauskaufen. Müsstest du ja begründen, warum eine bestimmte Klasse sich sehr wohl rauskaufen können sollte.
Mhm.
Und das kannst du ja gar nicht begründen, sondern das ist halt so gewachsen über die Jahre, Jahrzehnte. Aber wie wolltest du das begründen, wenn du sagst, wir machen jetzt hier eine Änderung im Strafgesetzbuch oder in der Strafprozessordnung oder wo sowas steht, wer ein bestimmtes Einkommen überschreitet, der muss nicht ins Gefängnis, sondern der darf bezahlen. Wenn du das machst, ich glaube, dann stehen die Armen auf. Aber so haben wir uns ja alle dran gewöhnt. Ist ja alles.
Oh, es gab schon so viele Anlässe, warum die Armen hätten aufstehen sollen. Sie haben es nicht getan.
Ja. Ja, weil es ihnen immer noch zu gut geht. Ne?
Es ist immer noch zu angenehm, auch sogar in Deutschland arm zu sein, obwohl es natürlich scheiße ist, in Deutschland arm zu sein.
Ja, gar keine Frage. Aber was heißt, es geht denen immer noch zu gut? Das ist eigentlich auch Quark.
Das ist Quark.
Wenn du
Vor allem steht es uns nicht zu, sowas zu sagen.
Genau, wenn du den ganzen Tag buffst, irgendwie schwere körperliche Arbeit machst und dann nach Hause kommst und dann dich trotzdem fragen musst, wie du nächste Woche oder nächsten Monat deine Miete oder gar die kaputte Waschmaschine bezahlen sollst, dann fehlt dir die Kraft, aufzustehen. Und vielleicht ist das auch ein Trick dieses kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systems. Also gar nicht irgendwie jetzt im verschwörungstheoretischen Sinn, sondern einfach nur, das ist so einer dieser Systemfehler.
Das passiert dieses, dann halt so.
Genau, einer dieser Systemfehler in unserem Kapitalismus, der das Ganze aber ganz gut stabilisiert. Weil immer begleitet von der Erzählung, dass du ja nicht arm bleiben musst.
Schwieriges Thema.
Ja, absolut.
Interessant. Ja, hast du Sendungen mit Armen gemacht? Also zu dem Thema auch?
Nein, noch nicht.
Ist ja immer besser, mit Menschen zu sprechen.
Es ist immer besser, mit Menschen
zu sprechen. Also mit mir brauchst du nicht über Arme zu sprechen.
Ja. So. Ich habe ja mal versucht, eine Sendereihe über Obdachlose zu machen.
Ja.
Und mit Obdachlosen zu reden, was
schwierig, ne?
Fast unmöglich war. Also ich hab zwei gefunden, die mit mir reden wollten. Einer davon wollte hinterher dann doch nicht, dass es veröffentlicht wird. Einen habe ich veröffentlicht. Und der wollte aber auch echt viel Geld dafür haben von mir. Aber ja, es ist schwierig, mit diesen Leuten zu sprechen, weil das ist ja auch ein enorm schambesetztes Thema.
Mhm.
Also ja. Müsste man mal versuchen.
Obwohl es das natürlich eigentlich nicht sein müsste. Weil wenigstens können ja was dafür. Und schämen muss man sich nur für Dinge, die man selber verbockt hat.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, was das kannst du prima reden, wenn es dir gut geht.
Ja.
Also,
ja, klar. Also ja, Scham weg, diskutieren. wie diskutiert man Gefühle weg?
Naja. Gefühle, wenn man Scham wegdiskutieren könnte, gäbe es keine
Definition. Ja, Gefühle sind halt irrational. Wenn sie rational wären, wären es keine Gefühle.
Naja, und das wird dir ja auch, an jeder Straßenecke wird dir ja auch im Grunde suggeriert, dass du dich was schämen musst. Ne? Weil das ist ja, du bist ja immer alles selbst schuld.
Ja.
Es steht ja nicht auf irgendeinem Plakat, Digga, du kannst nichts dafür. Ey, sorry. Ja, wir haben uns hier ein System ausgedacht, das für sehr, sehr viele sehr gut funktioniert, aber für sehr, sehr viele andere halt nicht. So ist es halt. Sorry. Tut uns leid. Steht da ja nicht.
Nee,
steht da, mach das Beste leid, aus deinem Leben. Ja? So. Mach das Beste aus deinem Leben.
You can make
lebenslanges
it.
Lernen. Hier, diese Privathochschule. Lern, wie du deine eigenen Romane schreibst. So, ja. Diese Plakate überall. Das erzählt natürlich auch was. Und kauf dies, kauf das. Hier, das ist das neue Ding, das du haben musst.
Du brauchst ein iPhone 15 Pro Max, damit du keine andere Kamera mehr brauchst.
Ja. Und das erzählen die ja nicht nur mir, der sich das im Prinzip kaufen könnte, sondern das erzählen die ja allen.
Ja.
Aber es geht halt keiner hin und sagt, du brauchst kein iPhone, kauf dir ein Fairphone, kannst du auch selber reparieren. Viel besser.
Ja, kannst ja auch für 20 Euro eine gebrauchte Analogkamera kaufen.
Ja.
Und den Rest bis zum Fairphone-Preis kannst du dann einen Film ausgeben.
Ja, nee, weil ein Smartphone brauchst du.
Ja.
Auch interessante Zustände, ne? Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass man das braucht?
Ja. Und kommt, auch jetzt wieder Diskussion, ab wann braucht man das eigentlich, ne?
Also Kinder? Ja, jetzt kommen jetzt wieder ganz viele, die sagen, ich brauche das nicht, das ist gar nicht nötig. Ja, doch. Tickets, alles Mögliche. Also es ist halt der Computer, den
er hat. App. Also wahrscheinlich ist ein Leben ohne Smartphone noch möglich.
Ja, aber es ist sehr
aber so. Weiß nicht, sobald du Kinder hast, dann gibt's halt eine WhatsApp-Elterngruppe.
Ja.
Dann brauchst du nicht nur ein Smartphone, sondern auch noch WhatsApp. Oder genügend Argumente, um denen zu erklären, warum das eigentlich lieber auf Signal sein sollte.
Naja, ich sehe ja, dass es möglich ist. Und das sehe ich an meinen Eltern. Meine Eltern sind die hochbetagt? Ab wann gilt man als hochbetagt?
Also nicht. Sind über 80,
hochbetagt,
ne?
Ja. Hochbetagt.
Sind die schon über 90?
Nee, in hohem Lebensalter stehen. Was sind hochbetagte Menschen? Gucken wir hier. Die über 85-Jährigen. Ja, da sind wir jetzt. Sie sind beide Mitte 80, haben keine Smartphones, können damit auch nicht umgehen, können auch haben schon große Schwierigkeiten, mit einem iPad umzugehen, was in meiner Wahrnehmung das idiotensicherste Gerät ist, das man nicht
benutzen kann. Auch viel zu kompliziert geworden.
Ja, immer noch, klar, aber von allem, das was Ganze es da gibt,
Split
ist es ist das Idiotensichste. Und ich sehe halt, was da los ist. Also ich sehe halt, was das macht. Meine Eltern sind zunehmend unbeweglich, also räumlich unbeweglich, fahren nicht mehr Auto und so.
Ja.
Deren Sparkasse, ja, die ist aber, ich weiß nicht, 7 Kilometer entfernt. Und die kommen da nicht mehr hin, außer sie setzen sich in ein Taxi oder der Nachbar ist so freundlich und fährt sie hin. Online-Banking können sie nicht machen. Also was passiert? Meine Eltern rufen mich an, sagen, hier ist eine Rechnung gekommen, kannst du uns bitte diese Rechnung bezahlen? Dann mache ich hier das Online-Banking für meine Eltern. Meine Eltern können nicht nachgucken, wann die Züge fahren. Wenn irgendwas am Haus repariert werden muss, was mittlerweile macht mein Vater das auch nicht mehr selber, aber der hat das immer selber gemacht, der konnte nie irgendwo im Internet sich Ersatzteile zusammen recherchieren und bestellen, sondern der musste immer gucken, wo gibt's einen Laden, der sowas verkaufen könnte. Dann musste der da anrufen, dann musste der kompliziert erklären, worum es geht und dies und das und jenes. Das ist ein aufwendiges Leben. Ein sehr, sehr aufwendiges Leben ist das.
Gut, meine Mutter ist auch hochbetagt und die hat sowohl iPad als auch ein Handy, Smartphone.
Gut. Glück gehabt.
Aber Online-Banking macht sie darauf nicht. Würde ich ihr, glaube ich, nicht mal einrichten. Also sie hat schon auf dem iPad Probleme. Also ab und zu versucht sie dann, meinen Podcast da zu hören, weil sie so stolz ist, dass ich so einen tollen Podcast mache. Also den anderen, nicht diesen hier. Sonst würde ich ja nichts über anal tätowieren. So. Und sie vergisst das immer wieder. Ich würde das so gerne mal hören. Ja, du drückst auf diese Podcast-App und dann sie hat dann auch nur diesen abonniert und auch das ist ihr schon zu viel. Also Online-Banking wäre eine Zumutung. Sie kann dieses Freecell, also irgendwie so ein Solitärspiel darauf machen und sie kann irgendwie ab und zu. Also E-Mails funktionieren, auf dem Telefon funktioniert WhatsApp. Das ist schon, also sie ist schon fortgeschritten für eine Hochbetagte, glaube ich schon.
Ja, Im direkten Vergleich kann ich das sagen, ist sie.
Weil alles, was du gerade aufgezählt hast, ist halt die Frage, ob das überlebensnotwendig ist. Also es erleichtert natürlich
viel. Es erleichtert viel. Und überlebensnotwendig, mein Gott, was ist überlebensnotwendig? Nein. Das ist ja albern. Ne?
Ja.
Aber ich meine, das ist halt selbst wenn irgendwie...
Kulturelle Teilhabe, sagen wir es mal so.
Sowas, genau. Also wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, der Router kaputt ist im Keller meiner Eltern, wenn da irgendwas ist. Und mein Vater kann keine E-Mail verschicken, weil das nicht funktioniert. Der kann diesen Fehler nicht finden. Ja, das heißt, selbst E-Mail, also die einfachsten Sachen für uns, sind für meine Eltern mühsam. Sehr, sehr mühsam, bis hin zu nicht lösbar, diese Probleme. Und was ich die ganze Zeit schon denke, ist, warum gibt es eigentlich keine Smartphones oder Tablets für alte Leute, die zwar alles können, aber wo du, ja, im Grunde, wie hier unsere Podcast-Software Ultraschall, ja, das ist ja auch eine riesengroße, übermächtige Audio-Workstation, wo Ralf Stockmann einfach eine Oberfläche programmiert hat, die genau dazu da ist, Podcasts aufzuzeichnen und nichts anderes. So. Und das ist ja ideal, weil ne, du läufst gar nicht Gefahr, dich da zu verzetteln oder sowas. Und sowas habe ich noch nie für Alte gesehen.
Also es gibt ja Handys für Alte, die einfach eine große Tastatur haben, sozusagen. Aber das ist ja kein Smartphone dann.
Nein, vor allen Dingen haben die haben so eine Menüstruktur wie früher die Nokia-Tastenhandys.
Ja.
Und versuch jetzt mal so jemandem, so einem alten Menschen klarzumachen, wie diese Zirkularnavigation mit Unterzirkeln, die man zurückspringen muss, wenn man irgendwo wieder hin will, versucht denen mal klarzumachen, wie das funktioniert. Es ist nicht leicht. Und es gibt sehr viele Menschen, die verstehen das einfach nicht mehr. So. Dazu zählen zum Beispiel meine Eltern. Was sie aber verstehen würden, ist, wenn ich denen ein Smartphone hinlegen würde, das tatsächlich nur 4 Funktionen hat oder so. Ne? Telefonbuch.
Meinst du Siri oder sowas würde helfen, so zur Sprachsteuerung?
Wenn es funktionieren würde, ja. Aber ne, versuch mal Siri nuschelnd zu steuern.
Oh.
Versuch Siri zu steuern, während du dein Gebiss nicht drin hast oder irgendwie sowas.
Benutzt du Siri oder
ja, so ein bisschen, um das Licht an- und auszumachen oder sowas. Nee, aber tatsächlich, was ich meine, ist einfach ein Smartphone, da sind halt nur 5 Apps sichtbar. Jetzt kommen ganz viele und sagen, ja, das kann man mit der Elternfunktion im iPhone, kann man das einstellen, was dann sichtbar wird und was nicht. Mhm. Kannst du aber nicht so blockieren, dass nicht zufälligerweise der User das alles wieder einschaltet.
Ja, und was passiert, wenn irgendeine Notification kommt,
wenn
ein Update erforderlich ist.
Genau. Und das könnte man ja so
auch so Konzepte wie, was ist eigentlich ein Account? So.
Es ist schon schwierig gewesen, meinen Eltern zu erklären, den Unterschied zwischen E-Mail und iMessage.
Mhm.
das ist, ne, das eine ist ein Telegramm, das andere ist ein Brief. Ja, aber das ist doch, im Prinzip ist es ja gleich. Ja, weil da steht Holger Klein und daneben sind Nachrichten. So.
Ja.
Aber so ein Smartphone, ich habe schon gedacht, eigentlich, sowas müsste sich doch programmieren lassen. Ich meine, dieses Android, das ist doch ein offenes System, in dem du rumbauen kannst, wie du willst, wenn du es kannst.
Ich könnte wetten, es gibt sowas. Aber ich kenne es nicht.
Hab so rumgegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Also falls aus der Hörerschaft irgendwer sowas kennt, ich wäre sehr daran interessiert. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn jemand sowas programmieren könnte oder bauen könnte, ich kann mir vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt. Und der dürfte nicht zu klein sein.
Der wird ja mal größer. Also genau. Das Oberthema ist ja Accessibility, also Zugänglichkeit auf Deutsch. Das ist das Thema Software für Menschen mit Behinderungen, benutzbarer zu machen, also für blinde Menschen zum Beispiel, Screenreader, da gibt es dann ja auch auf Webseiten die Funktion, dass man dann irgendwie die Navigation in den Metadaten hinterlegt, sodass die leichter navigieren können und so. Und das ganze Thema ist furchtbar interessant für alle, die Software entwickeln, weil wenn man Software nach diesen Accessibility-Regeln für Leuten mit besonderen Anforderungen baut, dann wird es ja nicht nur für die einfacher, sondern für alle. Also da gibt es auch schon wissenschaftliche Untersuchungen, dass Software, die besonders accessible ist sozusagen, dann eben auch von Menschen, die keine besonderen Anforderungen haben, schneller verstanden wird.
Und ja, lies einfach nur die Nachrichten auf der Tagesschau-Seite und lies im Grunde die gleichen Informationen beim ARD-Videotext. Und dann lies das alles nochmal in leichter Sprache.
Ja.
Ja. Wie schnell das Gehirn das auch durchgepasst hat. Das, ja, klar.
Ist mit ja, leichte Sprache. Also der FC St. Pauli postet jetzt alle Beiträge in dem althergebrachten und in leichter Sprache. Mhm. So, und ich schaue mir immer die Artikel in leichter Sprache an. Ich brauche da ein bisschen länger, weil ich immer versuche zu übersetzen, wie stand es denn im eigentlichen Bericht. Ja, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich müsste man sich erstmal dran gewöhnen.
Genau.
Aber ja.
Nee, das würde vielen helfen, glaube ich auch. Und es gab ja auch immer schon mal so Versuche, irgendwie dann so Kickstarter habe ich gesehen über die Jahre, Smartphones zu bauen, die dann ein Display aus E-Ink, also aus digitaler Tinte haben, mit nur basalen Funktionen und sowas. Ich glaube, wenn man das für Senioren vermarkten würde, das könnte gut gehen. Und dann halt auch vor allen Dingen so, dass du sagst, okay, ich bin der Admin, ich kann sagen, die App, und der gebe ich diesen Namen, der gebe ich diese Optik. Weißt du, dass es auch einfach ein bisschen besser konfigurierbar ist, weil irgendwie ein grüner Kasten mit einer weißen Sprechblase drin, das erschließt sich uns, weil wir da reingewachsen sind. Aber jemand, der sein Leben lang nicht am Computer gearbeitet hat,
dem erschließt sich das. Ja, und daneben ein grüner Kasten mit einer Sprechblase, wo ein Hörer drin ist. Ja,
genau, das ist doch... Das ist schon auf eine Art falsch alles, ja.
Ja. Ja. Schrecklich.
Und vor allen Dingen, was ich mir auch vorstellen kann, das kannst du aber beurteilen, oder ich vermute, dass du es beurteilen kannst, wenn du Software nach Accessibility-Gesichtspunkten programmierst, könnte ich mir vorstellen, dass die weniger bloated sind, also weniger überladen mit noch einer Funktion in noch einem Menü und sowas, sondern dass man sich vielleicht auch eher beschränkt auf bestimmte Funktionen, oder?
Das kommt dann eher so automatisch, weil diese Accessibility-Dinge mit irgendwelchen Identifiern und mit irgendwie Voice-Over-Geschichten, die machen es ja ein bisschen schwieriger. Also zum Beispiel in iPhone gibt es dieses Dynamic Type. Du kannst im System, im Betriebssystem iOS kannst du sagen, wie groß die Schriftart sein soll.
Ja.
So, und die Apps müssen das aber unterstützen.
Ja, manche machen das, manche nicht. Ich werde wahnsinnig.
Ja, so, und wir sind gerade dabei, das einzubauen. Und das ist halt wahnsinnig viel Aufwand, weil du musst dann ja die App auch in allen Schriftgrößen testen. So.
Ja.
Und einige Schriftgrößen funktionieren dann gut und andere nicht. Und das ist halt, ja, dann achtest du darauf, dass du möglichst wenig Schrift hast. Vielleicht, keine Ahnung.
Und was du eben sagtest mit Siri, also so Sprachassistenten, das funktioniert insgesamt nicht gut genug.
Für dich oder meinst du insgesamt?
Für mich, ich glaube auch für alle anderen. Selbst für die Leute, die sagen, das funktioniert bei ihnen total super alles. Nee, das Ding, das versteht dich halt nicht zu 100%, sondern das versteht dich vielleicht nur zu 99%. Und dieses eine Prozent, wo es einen Fehler produziert, damit kommst du klar, damit komme ich klar. Ja, weil wir denken, aha, da war der Fehler, haha, dann spreche ich es jetzt mal anders aus. Aber jemand, der darauf angewiesen ist, also auch gerade ältere Leute, die, wie gesagt, nicht am Computer gearbeitet haben in ihrem Leben, die verstehen ja überhaupt nicht, was der Fehler war. Ja? Macht die Musik lauter, auf einmal geht's Licht an. Warum ist das passiert? Was könnte das gewesen sein? Diese du schaffst es ja überhaupt nicht, diese Transferleistung zu erbringen, genau.
Ja, ich benutze Siri auch nicht besonders viel. Also ab und zu mal, um einen Timer zu setzen oder um eine App zu öffnen oder so.
Ich habe hier halt so einen HomePod, ne, so eine kleine Kugel. Damit höre ich Webradio und sag dem Ding, dass es Licht anmachen soll. So.
Hey Siri, mach das aus!
Darauf, ich weiß gar nicht. Hey Siri, mach das aus! Hier ist nichts, was ich stoppen könnte, sagt sie.
Immerhin.
Ja, immerhin.
Immerhin. Was ich zuletzt irgendwie neu entdeckt habe für mich, also was ich zuletzt vor 20 Jahren probiert habe, ist Diktatfunktion. Also es gab Anfang der 2000er gab es so eine PC-Software für Windows, glaube ich sogar, noch habe ich das benutzt.
Dragon.
Was dann? Dragon irgendwas.
Ja, es gab Dragon und noch eine andere. Und die andere war richtig gut. Aber die hat auch richtig Geld gekostet. Die hatten wir beim Teletext.
Ja, so, und da habe ich das mal ausprobiert und war irgendwie so mittelzufrieden. Und jetzt letztens saß ich im Auto und ich finde ja auch, genau wie du, finde ich Sprachnachrichten in WhatsApp und sowas, finde ich immer ein bisschen übergriffig. Die höre ich mir halt nicht an. Und ja, ich weiß, dieser Trick mit irgendwie mit Daumen hoch.
Ja, das kannst du bei Kumpels bringen, ansonsten schicke ich zurück, bitte keine Sprachnachrichten. Danke.
Ja, so, und ich verschicke sie auch ungern. So, und dann saß ich halt im Auto und wollte eine Nachricht schicken und habe dann halt statt auf das Sprachnachricht schicken auf dieses Mikrofon getippt. Zum Diktieren.
Ja.
Und das hat erstaunlich gut funktioniert.
Ja, das benutze ich extrem oft. Also das benutze ich tatsächlich total oft. Weil ich
also ich weiß nicht, seit wann das so gut ist, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren zuletzt ausprobiert.
Ja, so lange nicht.
Aber jetzt ist es super. Also auch mit Zeichensetzung und das ist alles irgendwie automatisch.
Ich habe das mit meinem jetzigen Telefon, habe ich das gemacht.
Wäre auch erstaunlich, wenn es immer noch schlecht wäre in Zeiten von ChatGPT.
Es ist oft genug schlecht genug, muss man auch sagen. Okay. Ne? Also es passieren oft genug noch Sachen, wo du denkst, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und das ist dann irgendwie ein Störgeräusch, das irgendwo herkommt. Und dann interpretiert das Ding das Wort irgendwie falsch. Aber ich gehöre halt auch zu den Leuten, die, während sie Auto fahren, das Telefon nicht in die Hand nehmen, prinzipiell nicht. Und falls dann doch mal was sein sollte, was ich irgendwie kommuniziert kriegen will, dann tippe ich halt auf Mikrofon und brabbel das da rein. Und das ist in, ich würde mal sagen, 90% genau. Und da, wo es ungenau ist, wissen die Empfänger in der Regel, was ich gemeint habe. Und wir lachen uns kaputt, weil die Fehler, die passieren, sind dann halt oft auch sehr absurde Fehler.
Meistens lustig, ja.
Genau.
Ja.
Da kommen wir zu den Nachrichten, ne?
Und sonst habe ich auch nichts auf dem Zettel stehen, weißt du? Außer immer noch dieses mit der 50 plus 1 Regel. Das habe ich in meinem Speicher, aber muss
die 50 plus 1, das war irgendwas vom Fußball, ne?
Ja.
50er Abwehr.
Ich lösche das da mal raus, das steht doch schon seit 2 Jahren.
50er Abwehr, Entschuldigung. So, was haben wir, wer fängt denn eigentlich an mit den Nachrichten?
Ich weiß gar nicht. Du fängst an. Du bist im Nahen Osten.
Das ist eine geile Nachricht. Nahe Osten. Erstmals israelischer Minister in Saudi-Arabien zu Gast.
Warum lachst du?
Einmal, weil meine Mutter hat immer gesagt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Irgendwann haben selbst die größten Feinde gemeinsame Interessen und dann werden sie miteinander reden. Das ist das eine. Dann finde ich das super, weil ich mir vorstellen kann, dass der Iran kotzt. Ne? Weil der Iran hasst Israel, die Saudis haben Israel auch immer gehasst und der Iran konnte sich immerhin darauf verlassen, dass die Saudis, wenn auch sehr große Differenzen zwischen Iran und Saudi-Arabien immer waren, dass die Saudis letztlich auf ihrer Seite sein würden, wenn es darum geht, die Juden ins Meer zu treiben. So, und jetzt sagt Saudi-Arabien, wir reden jetzt mal mit denen, weil wir haben gemeinsame Interessen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das im Iran
Jetzt trifft sich dieser mordauftragende Kronprinz rechtsaus. Also ist das eine gute Nachricht? Ich weiß das nicht. Vielleicht. Ich kann das ganz schwer einschätzen.
Die sind beide auf ihre Art Schweine. Da bin ich fest von überzeugt. Aber sie reden miteinander. Und das kann nicht schaden.
Ja, das stimmt.
Ja, weil genauso gut hätten sie halt hingehen können und sagen können, also Saudi-Arabien sagt, nee, wir wollen immer noch die Juden ins Meer treiben. Und wer ist es? Netanyahu? Nee, es ist Netanyahu.
Das ist der Präsident im Moment.
Ja, Netanyahu. Und wer hat sich denn da getroffen? Katz. Ah, Tourismusminister, okay. Ja, es hätte genauso gut sein können, dass die, okay, dass die Saudis weiter ihre, ihren israelfeindlichen Kurs fahren und Israel auf dem Weg in die extreme Rechte halt ja, einen Saudi-Arabien-feindlichen Kurs einschlägt und sie dann irgendwann auch noch Krieg gegeneinander führen. Hm. Und das wäre für alle Beteiligten mit Sicherheit schlechter,
sicher,
als wenn
natürlich
jetzt die zwei Autokrat und eine Proto-Autokratie miteinander sprechen.
Boris Pistorius in Estland, gemeinsame Beschaffung von Munition für die Ukraine vereinbart.
Das ist mittlerweile so eine alltägliche Meldung geworden, ne?
Ja.
Das ging echt schnell. Das ging echt schnell, dass der Krieg in der Ukraine alltäglich geworden ist. Scheiße.
Ja, 1,5 Jahre.
Ja, aber eigentlich hätte es das nicht sein. Also das ist irgendwie, wir sind überhaupt nicht mehr empört über die Russen. Ich finde das nicht gut. Aber es passiert halt so viel Scheiße. Ja, naja.
Sind wir denn immer noch darüber empört, dass wir uns so unsicher sind, welche Waffen wir jetzt liefern, welche nicht? Also
ich bin darüber nach wie vor empört. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir um jeden Preis die Russen da raustreiben müssen.
So, und jetzt war gerade in den Nachrichten, dass Baerbock und Scholle sich da irgendwie uneins sind. Ja. Also das kommt schon noch vor. Also ich glaube, es ist noch nicht.
Ich wüsste ja gerne mal,
ehrlich gesagt, hat es sich eher zu wenig verändert. Als dass ich sagen würde, wir haben uns zu sehr dran gewöhnt.
Hm. Was ich gerne mal wüsste, ist, wie viel von diesen Uneinigkeiten und Streitereien über Waffenlieferung, wie viel davon auch strategische Kommunikation ist.
Die sind staged, ja klar.
Aber nicht alles, oder?
Bestimmt nicht, aber einiges davon. Hm. Oh Gott, das war jetzt Verschwörungs...
Nein, das war...
voll die
Nein.
Alles staged. Aber
nein. Tobias, es
von
gibt
mir war das.
Auf Vrindt gibt es keine Verschwörungstheorien. Das sind alles Arbeitshypothesen.
Scheiße. Ich habe mich kurz selbst reflektiert und gedacht, scheiße, wie klang das denn jetzt?
Nie selbst reflektiert.
Wir machen nie selbst. Podcast, nein,
das nicht, sollte, um uns selbst zu reflektieren.
Sollte man einfach nicht tun.
Genau. Rüstung. Rumänien will fast 50 moderne F-35 Kampfjets kaufen. 50, das ist nicht wenig.
Wo haben sie denn die Kohle her?
6,1 Milliarden Euro soll das kosten.
Ja, kriegt man nicht. Also wir haben ja Kollegen in Rumänien, wir haben da ein Büro in Bukarest. Und was die mir berichten, wie da so die Zustände sind in dem Land, das ist schon von, also dort ist Armut ein deutlich größeres Problem als in Deutschland.
Ja, weißt du, Affen ist immer Geld da.
Leute, die Kinder haben, ziehen dort weg, weil die schon wissen, mein Kind wird hier weder eine Ausbildung noch medizinische Versorgung bekommen, wenn es das braucht.
Krass.
So, also das hat mich ziemlich schockiert. Also nicht alle, die Kinder haben, offensichtlich ziehen da nicht alle weg, die Kinder haben, aber für einige war das jetzt schon der Grund, die ich persönlich kenne. Und heieiei. Naja, Hauptsache F-35 Kampfjets kaufen. Also klar, Länder in der Region, ich kann es gut nachvollziehen, dass man sich da bis unter die Zähne bewaffnen will. Ja. Aber ja. Schleuserkriminalität, Razzien in 5 Bundesländern. Ist dir aufgefallen, wie häufig in letzter Zeit in den Medien der Begriff illegale Migration gefallen ist?
Der rechte Rand hat halt gerade wieder Ausländer rauswochen.
Ja. Es ist komplett normal, von illegaler Migration zu sprechen. Dabei kommt es
und gleichzeitig sich darüber zu beschweren, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben.
Ja,
und dann sich auch noch einzubilden,
dass die AfD so hohe Umfragewerte hat, obwohl alle aber über
illegale Migration. Davon mal ganz abgesehen. So, Arbeitskräftemangel auf der einen Seite, dann beschweren sie sich ständig über illegale Migration, also Einwanderungssozialsysteme, bla bla bla, dieses ganze Gewäsch, was wir da kennen, und bilden sich gleichzeitig ein, dass irgendjemand, der irgendwas auf dem Kasten hat, freiwillig in ein solches Klima einwandert. Statt froh zu sein, dass überhaupt Leute kommen und mit denen zu arbeiten und ja mit dem zu arbeiten, was man hat, beschwören die irgendwelche wahnsinnigen, super qualifizierten Fachkräfte, die hier einwandern sollen. Während, und da bist du wieder bei deiner AfD, während der rechte Rand immer stärker, immer lauter, immer aggressiver wird. Mal ernsthaft. Ich verstehe überhaupt nicht.
Eben auch durch dieses Framing, was da passiert. Ne?
Ja, das ist alles. Das ist
halt jetzt Schleuserkriminalität das große Problem. Wahrscheinlich ist das ein Problem, aber das ist nicht das größte Problem.
Und insgesamt wird ihnen die Einschleusung von mehr als 100 Menschen vorgeworfen. Pro Person sollen die bis zu 7.000 Euro verlangt haben. Das ist nicht das große Problem. Sorry, nein. Das große Problem ist, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben. Das ist das große Problem. Und die Lösung lautet, Arbeitskräfte ranschaffen. Und zwar erstmal so viel wie geht, um überhaupt mal die nötigsten Löcher zu stopfen.
Ja, und wenn kommt jeder aber Zehnte, nur, wenn wir dieses Nazi-Problem gelöst
und wenn,
haben.
Und wenn jeder Zehnte oder jeder Zwanzigste sich als, wie nennt man das denn, hochbegabt entpuppen sollte, den man binnen weniger Jahre zu einem fähigen Programmierer machen kann.
Wird das schon mehr als bei den Deutschen.
Davon mal abgesehen. Aber umso besser. Aber diese kognitive Dissonanz, zu glauben, dass in ein solches Klima jemand einwandert, der in Kanada vielleicht genauso gerne gesehen würde, das ist doch, mir fehlt gerade wieder ein Adjektiv.
Mich nervt es grandios. Und diese Erzählung, dass die in unsere Sozialsysteme einwandern, ja, das wäre doch schön, wenn sie dann drin wären. Dann
machen
dann
die das. Wo willst du denn sonst hin einwandern, wenn du nicht selber für deinen Lebensunterhalt sorgen darfst? Das ist doch gar keine andere Chance. Das ist
naja, Sozialsystem würde ja auch bedeuten, sie würden Steuern zahlen, wenn sie denn arbeiten. So, das wäre doch toll.
Ja, natürlich. Aber dazu musst du sie auch arbeiten lassen.
Ja, ja.
So. Und meinetwegen zwingen sie zum Arbeiten, wenn unbedingt. Das finde ich immer noch die humanere Lösung, als sie einfach wieder ins Meer zurückzuschieben oder irgendwie sowas zu
machen. Du meinst jetzt Zwangsarbeit, so ja, in Lagern?
Wie auch immer. Ja, nu. Ja, was ist denn? Jetzt mal ernsthaft.
Zwangsarbeit?
Ja, mein
haben wir
Gott,
in Deutschland schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Genau, haben wir ja sonst nicht. Ne? Kannst ja mal versuchen, ohne arbeiten zu gehen, in diesem Land zu überleben. Dann weißt du, ob wir Zwangsarbeit haben oder nicht. Oder ob wir Arbeitszwang haben.
Ich fand nur den, Arbeitszwang ist vielleicht der bessere Begriff.
Ist vielleicht aber im Endeffekt das Gleiche. Mein Punkt ist einfach, hier kommen Leute rein. So. Die wollen wir nicht haben, weil wir sie nicht eingeladen haben. Gleichzeitig wollen wir mindestens genauso viele Leute haben, die wir einladen, die aber nicht kommen. Und jetzt könnte man sich ja mal die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem? Ja, also wie lösen wir das Problem, dass sie nicht kommen? Ganz einfach, mach die Nazis weg. Ja, mach mal Willkommenskultur und nicht dieses komische deutsche, So, das ist ein Teil der Lösung. Der andere Teil der Lösung ist, wir nehmen einfach die sowieso reinkommen, und verteilen die dahin, wo wir Leute brauchen. Und dann gucken wir mal. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber wo sollen wir die unterbringen? Ja, dann baut halt Häuser. Hört auf, euch darauf zu verlassen, dass die private Bauwirtschaft günstige Wohnungen für arme Leute und noch ärmere Leute, nämlich die frisch eingewandert sind, dass die private Bauwirtschaft für diese Leute Wohnungen zur Verfügung stellt. Da glaubt ihr doch eben, das könnt ihr eurer Oma erzählen, dass das hier in diesem Land mal passiert. Ich finde, die Lösungen sind so offensichtlich. Die öffentliche Hand muss dieses Bauen machen. Die öffentliche Hand muss Anleihen ausgeben. Die öffentliche Hand muss sich Geld leihen, um günstigen Wohnraum zu schaffen. In diesem günstigen Wohnraum können die dann die neu eingewanderten Leute unterbringen. Und meinetwegen können die dann, während die in den billigen Wohnungen wohnen, Wohnungen bauen für Leute, die 100 Euro mehr im Monat verdienen oder sowas. Ja. Und natürlich passiert das nicht alles von einem
Während sie das Tag. Tun, verdienen sie 100 Euro mehr.
So. Genau. Und zahlen Steuern und zahlen Krankenversicherung und zahlen
in die Rente. Aber das ist doch die Einwanderung in unser Sozialsystem. Genau.
Das ist alles so dermaßen bescheuert, was wir hier machen. Und wie gesagt, am schlimmsten finde ich diese kognitive Dissonanz. Wir wollen ganz viele tolle Fachkräfteeinwanderung haben, hochqualifizierte Einwanderung. Und gleichzeitig behandeln wir hier alle schlecht, die nicht weiß sind und möglichst ungebrochen Deutsch sprechen.
Ja.
Das kann nicht funktionieren. Und jetzt zeige ich mich wieder, ich reg mich über dieses Thema immer so auf, weil es einfach echt ekelhaft ist. Die Lösung liegt doch da, die ist doch offensichtlich. Ja, aber dann, das treibt der AfD nur Wähler zu. Ach, Quatsch. Mann. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter?
Geht es ums gleiche Thema. Du bist dran.
Schon wieder. Debatte. Britische Innenministerin Braverman hält Flüchtlingskonvention für nicht mehr zeitgemäß. Ja, take back control. Ne? Letztendlich war das nämlich auch nur ein rassistisches Motiv oder zumindest ein sozialdarwinistisches Motiv. Eigentlich ist es ja eher Sozialdarwinismus, weil der Witz ist ja, dass Suella Braverman selber, Migrationsgeschichte hat. Aber so ist es halt auch. Ne? Wer drin ist, tut alles dafür, dass wer nachkommen will,
nicht
rein kann, weil dann muss er ja teilen. Und teilen, das macht dann nicht gern der Mensch. Jedenfalls nicht der Wohlhabende.
Russland. Einspruch von Kreml-Kritiker Nawalny gegen lange Haftstrafe gescheitert. Ach,
hätte ich jetzt auch
nicht. Ich dachte, der kann einfach Einspruch anlegen und dann ist alles gut.
Ist, zack, dann ist das alles wieder gut. Gerade in Russland, ja. wo es ja so freundlich und.
Hätte ich jetzt aber erwartet. Zufried. Ja.
Große britische Rutsch. Ermittler. Ex-Wirecard-Vorstand Masalek in Spionage verwickelt. Da ist heute dann wirklich auch mein Kopf ein bisschen geplatzt, als ich das gelesen habe. Moment mal. Das war überhaupt kein Finanzdienstleister, sondern eine russische Spionagenummer. Und die Bundesregierung hat die abgefeiert und ist den zwischen die Kimmen-Tattoos geklettert. Das ist echt so unglaublich. Wie hohl kann man sein? Und dann lese ich so, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Christoph Kappes. Kennst du Christoph Kappes? Ich hatte das
noch nicht gehört. Kappes?
Christoph Kappes, also er heißt halt
Kappes. Ich habe letztens gelernt, das ist ein Stadtteil bei euch. Aber
nein, das ist kein Stadtteil bei uns. Kappes ist das
Kölsch. Nee, Nippes ist der Stadtteil. Nippes.
Kappes ist der Kohl.
Das ist doch
Kohl.
Das Gleiche.
Nein, Kappes ist Kohl und man sagt, also hör auf.
Unsinn.
Red kein Kappes, genau.
Red kein Unsinn, ja.
Nein, und Christoph Kappes schrieb dann so ein vier Posting-Thread auf Mastodon. Ja, ich habe ja damals auch als externer Berater für Wirecard gearbeitet und er hat dann einfach so drei Sachen aufgeschrieben. So, ja, und immer wenn ich gefragt habe, ob das so und so, haben die gesagt, nee, wissen wir nicht. Müssen wir mal nachgucken. Nein, wir haben die Zahlen aufgeblasen. Also scheint irgendwie von Anfang an eine komplett windige Bude gewesen zu sein. Und wenn man es hätte sehen wollen, hätte man das auch sehen können, schreibt er auch selber, dass er viel zu spät aufgewacht sei. Scheint auch so eine menschliche Sache zu sein, dass wir viel zu spät aufwachen.
Monopolvorwürfe, ja, es ist, also das ist wirklich, die Wirecard-Geschichte war ja an sich schon irgendwie
genau,
bühnenreif.
Jetzt ist das
Ganze noch eine absurdere Wendung.
Wir sollten uns die Filmrechte sichern.
Hat bestimmt schon Netflix. Mhm. Monopolvorwürfe, oder Amazon hat die, Monopolvorwürfe, Klage gegen Amazon in den USA.
Amazon? Ein Monopol?
Wer hätte das gedacht? Ja, also wenn sie das Monopol ausnutzen, um Verkäufer zu bestrafen, die mit Rabatten auf anderen Plattformen Amazons Preise unterböten, ja, das ist dann, genau.
Was sie natürlich sagen werden ist, ja wieso, ihr könnt doch zu Otto gehen, wo Oma ja auch immer noch glaubt, das ist Seriöses, aber da ist das halt auch nur so eine Internetplattform, wo jeder jeden Scheiß handeln kann.
Das ist ein Familienbetrieb aus Hamburg.
Ach so, nein, da wollte ich denen jetzt nicht Unrecht tun, entschuldige bitte. Ja. EU-Kandidatenliste. Wachsende interne Kritik an AfD-Politiker Bausema. Was hat er denn gemacht?
Interne Kritik?
Ach, das da ist, wenn er seinen Lebenslauf gefälscht hat. Ne?
Ja, da muss man Gott. Sich echt anstrengen, um da intern Kritik zu kriegen. Ne? Also man muss wahrscheinlich zu weit links sein, um intern Kritik zu kriegen.
Ja, der hat irgendwie seinen Lebenslauf frisiert, um keine Ahnung, ob ihm das was genutzt hat oder nicht. Aber gut, jetzt hätte ich ausgerechnet von dem Scheißladen, hätte ich egal. Ich meine, so. Die nehmen doch alles.
Machen die das, berichten die darüber, um quasi als Feigenblatt von wegen, guckt mal, die AfD ist doof?
Nee.
Wobei sie doch eigentlich so viel über die AfD berichten, dass sie irgendwie gut dasteht?
Na, das ist ja, dieses Ding ist eigentlich die Art und Weise, wie man über die AfD berichten sollte. Also es ist ja nicht zu leugnen, dass die AfD ein wichtiger Player im politischen Geschäft ist. So, und du kannst sie nicht komplett ignorieren, du kannst sie nicht totschweigen, das geht nicht. Das hätte man machen müssen, als damals noch hier Lücke und so weiter sie als Anti-Euro-Partei verschleiert haben. Hm. Aber damals fanden sie es ja alle so total sexy, weil da ja auch noch irgendwie so ein alter ehemaliger FAZ-Herausgeber dabei war. Und das ist ja, ne, das finden dann
damals alle. Damals hast du auch noch Schnuller-Nazis gesagt.
Genau.
Das ist einfach nur noch Nazis.
Und
die Schnuller sind raus.
Genau. Das fanden halt damals alle irgendwie sexy, dass da so die Professorenpartei und so, da haben sich die Kolleginnen und Kollegen haben sich wirklich Sand in die Augen streuen lassen. Das ist meine Meinung da. Vielleicht wird irgendwann werden Historiker das mal aufarbeiten. Vielleicht habe ich Recht oder auch Unrecht gehabt. Wie dem auch sei. Jetzt ist dieses Ding da und es ist nicht zu ignorieren. So, und du musst darüber berichten, wie du über die anderen Parteien auch berichtest. Und wenn Frau Dr. Giffey, die ehemalige regierende Bürgermeisterin von Berlin, ihre Doktorarbeit plagiiert hat, berichtet man da ja auch drüber. Also kann man auch darüber berichten, dass es da Probleme in dieser Partei gibt, weil da jemand seinen Lebenslauf gefällt.
Natürlich.
Was natürlich
ich sage ja auch, diese Berichterstattung finde ich auch gut über die AfD. Ich vermute nur, dass sowas auch gerne genommen wird, um quasi sich selbst dafür zu entschuldigen, dass man ansonsten viel zu viel Positives
überlegt. Denke ich nicht. Also das ist tatsächlich stinknormale Parteiberichterstattung, wie über jede andere Partei auch. Und das ist ein Feigenblatt oder nicht. Die meisten Kolleginnen und Kollegen dürften auch der Meinung sein, dass sie am Aufstieg der AfD komplett unschuldig sind. Weil die meisten Journalistinnen und Journalisten glauben, bei jedem Thema, sie stünden nur dabei. Sie seien unbeteiligt an allem, was passiert, sondern einfach nur Beobachter, Chronisten. Ja, die Chronistenpflicht erfüllen ist ja auch so ein Satz. Das ist glaube ich, zumindest bei den Älteren, und das sind halt auch die, die den Ton angeben, zumindest bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ein großes Problem in deren Selbstbild. Aber auch das, ne? Vielleicht habe ich auch da Unrecht. Letztendlich kann ich auch nur über meinen eigenen Erfahrungshorizont da reden.
Schwierig, schwierig. Aufklärungskampagne. BKA warnt Kinder und Jugendliche vor Versenden eigener Nacktfotos.
Kann ich wieder platzen. Ne?
Wieso?
Weil sie diese Kinderpornografie, also ne, Nacktbilder von Kindern und so weiter, erst strafbar gemacht haben. Und jetzt machen sich die Kinder, die Bilder von sich selbst verschicken, strafbar. Die haben, das ist wirklich, das ist wieder so typisch rechtsreaktionär, nicht bis zum Ende gedacht. Das ist ja auch wirklich ein Problem der Rechten.
Ich dachte, die wollen die Kinder schützen, nicht vor Strafverfolgung wegen Kinderpornografie, sondern die wollen sie schützen, weil eigene Nacktfotos zu verschicken ist halt.
Also. Das ist typisch, das sind konservative Rechte, wie auch immer du sie nennen magst. Die denken nicht bis zum Ende, wenn die irgendwas machen.
Gibt's doch nicht.
Das siehst du auch, du musst ja nur mal konservative Kommentatoren oder rechte Kommentatoren in den Zeitungen lesen. Dir wird immer auffallen, dass die an bestimmten Punkten aufhören zu denken, weil sonst ihr Argument, sonst müssten sie gegen sich selbst argumentieren. Und das funktioniert nicht. Und so machen diese Leute halt auch Gesetze. Das haben die denen von Anfang an, haben irgendwie hier diese ganzen NGOs, die sich damit befassen, die haben von Anfang an gesagt, Leute, wenn ihr das macht, kriminalisiert ihr unsere Kinder, wenn die irgendwie ihren Arsch fotografieren, weil sie ein geiles Tattoo in der Kimmer haben.
Also ich dachte zuerst, Mensch, das ist noch eine tolle Sache, aber warum übernimmt das BKA das eigentlich? Ja. So, weil ich finde es definitiv eine gute Sache, Kinder und Jugendliche vor dem Versenden von Nacktfotos zu warnen, weil das halt eine scheiß Idee ist.
Ja, natürlich.
Also es ist immer eine scheiß Idee. Also nicht, weil man dann in den Knast kommt wegen dieser neuen Gesetzgebung, sondern weil das Versenden von Nacktbildern eine scheiß Idee ist.
Ja, klar.
Und zwar nicht aus dem Grunde, dass der Empfänger das möglicherweise weiterleiten könnte, auch bei Snapchat.
Man könnte ja auch unter Strafe stellen, dass das Weiterleiten oder das Versenden von Nacktbildern Dritter unter Strafe gestellt wird. Aber wenn ich mein eigenes Kimmen-Tattoo fotografieren und dir schicken will, oder als, ne?
Also für Jugendliche und Kinder ist auch das eine scheiß Idee.
Ja, natürlich. Aber es geht hier um Strafrecht. So, und sie wollten ja was mit Strafrecht machen. Sie wollten mich einknasten können, weil ich nämlich Kimmen-Tattoo-Fotos von 15-jährigen Jungs sammle.
Ja? Können wir nicht bitte
dafür
trotzdem,
können wir nicht bitte trotzdem
Kinder und Jugendliche vor dem Versenden eigener Nacktbilder warnen? Also kann das nicht vielleicht das Familienministerium
tun? Nein, das tun sie ja sowieso. Du redest gerade über, du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. Es geht um Strafrecht. Es geht darum, Leute, die solche Fotos sammeln
weiß,
und weiterverbreiten, einknasten zu können.
Ja,
und dabei haben sie nicht zu Ende gedacht.
Ich weiß, ich habe das verstanden. So. Ich finde nur diese Meldung insgesamt skurril, weil es wäre halt schön gewesen, wenn das Bundesfamilienministerium das machen würde. Und zwar nicht, weil ihr in den Knast kommt, sondern weil es einfach eine scheiß Idee ist.
Ne, das macht das Bundesfamilienministerium ja. Es gibt ja Kampagnen, es gibt ja diesen Aufklärungskram und irgendwelche Stellen, an die sich Eltern wenden können und sonst was. Das gibt's ja alles.
Das ist doch absurd.
Aber es passiert halt trotzdem. Ja? Weil ich halt trotzdem in irgendeinem komischen Videochat irgendwelche Kinder und Jugendliche, weil ich so ein super krasser Cyber-Groomer bin, davon überzeugen kann, mir Kimmen-Fotos zu schicken. So. Und statt zu sagen, ja, der Empfang eines solchen Fotos ist dann strafbar, wenn du keine 18 Jahre alt warst, bevor du dieses Foto, wenn du über 18 Jahre alt warst, bevor du dieses Foto gekriegt hast, als du dieses Foto gekriegt hast, so. Und der Versand ist nur dann strafbar, wenn es nicht dein eigener Arsch ist. Wo ist denn das Problem, das so zu formulieren?
Wäre nicht schwer gewesen, ne.
Also, die Nachrichten sind heute wieder super. Eigentlich sollte doch mal irgendwie noch mal einen Sonderpodcast machen, wo ich einfach nur
ich komme darauf echt nicht
kommentiert
klar.
Also die Deutschlandfunk-Schlagzeilen vorlese.
Ich habe wirklich, als ich die Meldung gesehen habe, dachte ich, na, eigentlich eine gute Idee. Ja. Man sollte Kinder und Jugendliche davor warnen. Aber, oh Gott.
Ja, die sind ja schon gewarnt. Jetzt müssen sie davor gewarnt werden, dass sie sich nicht strafbar machen. Das ist also sowas Absurdes.
So, meinst du denn, das hilft jetzt dabei? Also meinst du denn, diese BKA-Warnung, übrigens, ihr macht euch strafbar, hilft die Kinder jetzt zur Vernunft zu bringen?
Mhm. Darum gibt es auch keinen Ladendiebstahl bei Jugendlichen.
Werden sie auch vorgewarnt, ne?
Genau, auch vom BKA vermute ich mal. Also ja. Wie viele Läden sie in Serie.
Das ist mir ist komisch.
Das ist halt ja. Und ich verstehe auch wirklich deinen Unbehagen und das ist aber sowieso eine Scheiße. Ja, ja, ist es auch. Aber es passiert halt. Und das ist halt auch so ein konservatives Konzept, zu sagen, nein, wir verbieten das jetzt, dann passiert es ja nicht mehr. Ja. Wenn du mit Konservativen redest, die irgendwann ist ein Punkt da, wo die sagen, nein, das ist ja verboten. Ja.
Die haben alle keine Kinder, oder?
Nee, die sind auch alle noch nie betrunken Auto gefahren, die sind noch nie über rote Ampeln gefahren, sind noch nie zu schnell gefahren. Die sind auch noch nie im Auto gefahren, obwohl sie einen Führerschein für einen Monat abgeben mussten, weil sie betrunken über eine rote Ampel gefahren sind. Das ist halt, ja, ist ja verboten, warum gibt's das nicht? Sehr schöne, kennst du Top Gear? Dieses Automagazin von der BBC. Ja. Da gibt's eine sehr schönen Dialog und eine sehr schöne Geschichte, die James May erzählt, dieser langhaarige, zottelige Typ. Er sagt, die hätten zusammengesessen, so irgendwie ein Australier oder ein Amerikaner und ein Deutscher und er, und hätten so geredet über Führerschein abgeben und tralala. Und dann hätte der Australier halt gefragt, so was passiert eigentlich in Deutschland, wenn du einen Führerschein abgeben musstest und dann trotzdem Auto fährst? Dann hätte der Deutsche gesagt, that's impossible. Alter, yeah, I know it's forbidden, but what would happen if you do it? No, you cannot do this. Und das sagt so alles, was man wissen muss. Ja, über uns konservative Idioten. Das Wetter.
Ja.
Morgen, am Mittwoch, dem 27. September 2023, im Nordwesten bewölkt, sonst nach Nebelauflösung sonnig bei 19 bis 27 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte Durchzug von Wolkenfeldern, in der Südosthälfte heiter bis wolkig, 19 bis 28 Grad.
Das war der Realitätsabgleich, nichts für ungut.
Ja, danke.
Gerne.
Oh Gott. Ich bin völlig fertig, ey.
Das hör jetzt mal auf. Schick dir gleich mal ein paar Fotos, dann kommst du auf andere Gedanken.